Es geht um den Kern. Es geht um das, was besonders wichtig ist, um das Grundlegende. Und was mich fasziniert am christlichen Glauben ist, dass es im Kern, im Wesen nicht darum geht, bestimmte Dinge für wahr zu halten oder bestimmte moralische Vorgaben und Gebote und Gesetze einzuhalten. Nein, das Wesentliche und der Kern in unserem christlichen Glauben ist Beziehung. Und genauer gesagt, die Beziehung zu einer Person, die Beziehung zu Jesus Christus. Klaus hat hier davon geredet, ja, ich kann mit ihm reden, ich kann beten. An diesem Jesus ist was dran, auch wenn er dann, ja, man kann es manchmal kaum in Worte fassen, was man mit ihm erlebt. Und Claudia sagt, nee, eigentlich schade. Also so richtig glauben, so richtig was mit anfangen, kann ich mit diesem Jesus nicht. Jesus selbst hat einmal seinen Jüngern die Frage gestellt, also er ging da durch die Gegend bei der Stadt Caesarea Philippi und dann hat er seine Jünger gefragt, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Und die Jünger gaben ihm dann zur Antwort, also hör einmal, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Johannes den Täufer, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Also wen die Jünger hier wahrscheinlich nicht gefragt haben, das waren die Gegner Jesu, die hielten ihn nämlich für einen Gotteslästerer. Oder sogar seine eigene Familie dachte ja, Mensch, irgendwie unser Jesus, der ist verrückt geworden. Und Jesus fragt dann die Jünger, und ihr, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Ihr vier, die ihr heute den kirchlichen Unterricht abschließt, für wen haltet ihr Jesus? Und das ist eine Frage, die können nicht andere für einen beantworten. Nicht eure Eltern oder eure Paten oder ich als Pastor, sondern diese Frage, für wen halten wir Jesus, das ist eine Frage, die jedem Einzelnen ganz persönlich gestellt wird. Für wen hältst du mich? Fragt uns Jesus. Was wir tun können, das ist einfach einmal in die Bibel hineinschauen und einmal darauf zu hören, welche Antworten geben denn andere auf diese Frage. Der Apostel Paulus zum Beispiel, der hat wahrscheinlich ein Lied in der ganz frühen Gemeinde gehört und hat das an die Philipper geschrieben. Und in diesem Lied, da heißt es, er, Jesus, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Philipper 2 hat er das der Gemeinde geschrieben. Und die Antwort, die er damit gibt, zum einen, Jesus war wahrer Mensch. Er war wirklicher Mensch. Und das hatten die Menschen damals, die Jesus begegnet sind, natürlich deutlich vor Augen. Natürlich, da begegnet uns ein Mensch. Das ist eine Dimension, die wir heute oft aus den Augen verloren haben. An Weihnachten, da erinnern wir uns noch daran, ja, Jesus, er wurde in einem Stall geboren, sein erstes Kindbett war eine Krippe, ähnlich wie manchmal bei den Hirtenkindern. Und dann hören wir noch davon, ja, er musste mit seiner Familie als Kind fliehen, hat in Ägypten Asyl bekommen und als dann die Gefahr vorüber war, ist man wieder zurückgekehrt und hat sich in Nazareth niedergelassen. Aber dann wird es ja schon schwierig, das weitere Menschliche bei Jesus sich vorzustellen, dass er genauso wie alle anderen in die Pubertät gekommen ist, dass er vielleicht in die Tochter des Nachbarn verliebt war, können wir uns das vorstellen? Als er mit seinen Jüngern, mit seinen 12 engsten Freunden damals durch Israel gegangen ist, da hat er geschwitzt wie die anderen auch und nach Schweiß gerochen. Und er hatte Hunger und er hatte Durst und er kannte den Schmerz und er hat sich gefreut und er war traurig und Als er den Tod vor Augen hatte, da ist er vor Angst beinahe zusammengebrochen. Ganz Mensch. Er lebte mitten in unserer Welt, in all unseren menschlichen Herausforderungen mittendrin. Und darum gibt es nichts, wirklich nichts, worin uns Jesus nicht verstehen könnte. Er hat ja selbst all das von innen heraus erlebt und durchlebt. Und was uns die Bibel sagt, es gibt einen einzigen Unterschied zu den Menschen damals und zu uns heute, nämlich die Bibel sagt, er war ohne Sünde. Das hört sich jetzt wieder hochtrabend dogmatisch an, aber wenn man dann fragt, was ist denn eigentlich Sünde, dann kann man es kurz und knapp in einem Satz beschreiben. Sünde ist all das, was die Beziehung und das Leben beschädigt. Sünde ist das, was das Leben beschädigt. Und die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu anderen Menschen, letztlich auch die Beziehung zu mir selbst. Und Jesus hat so gelebt, dass Leben nicht beschädigt wird. Er hat die Beziehungen so gelebt, dass Menschen sich angenommen und geliebt gefühlt haben, mit hineingenommen wurden in die Gemeinschaft, auch in die Gemeinschaft mit Gott. Und so ist in Jesus und in seinem Leben deutlich geworden, wie sich Gott das Leben wünscht, wie Leben gelingen kann, wie Leben in die Tiefe geht. Und in seinem Leben, in Jesus, da ist Gott sichtbar geworden. Jesus hat nämlich einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also in Jesus, da wird Gott erlebbar, da wird Gott sichtbar. So ist Gott und nicht anders. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, was der Apostel Paulus sagt. Ja, Jesus war wahrer Gott. Er hat nämlich Kranke geheilt, er hat Sünden vergeben. Und vor allem, und das ist eines der ganz tollen Punkte in seinem Leben, er hat Menschen mit hineingenommen in die Gemeinschaft, wo andere sagten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind ausgegrenzt und vor allem Gott will mit ihnen nichts zu tun haben. Und Jesus hat ihnen deutlich gemacht, nein, ihr seid Gott wichtig, ihr seid Gott wertvoll, jeder einzelne von euch. Und wenn wir diesen Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater, ernst nehmen, dann spüren wir das in seinem Leben. Ja, Gott sind alle Menschen wichtig und wertvoll. Und Jesus hat das getan, was im Grunde genommen nur Gott tun kann. Er hat nämlich Sünden vergeben. Und damit beschädigtes Leben wieder heil werden lassen. Beziehungen wieder heil werden lassen. Und er war Herr über Krankheit und Tod. Und in seiner Auferstehung hat Gott gesagt, ja, so bin ich. Hat ja gesagt zu Jesus, so bin ich. In ihm könnt ihr mich erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Lesung von vorhin im Kopf haben, die Louis uns vorgelesen hat aus 1. Korinther 15. Jesus, der Auferstandene, wir haben noch nicht allzu lange, vor einigen Wochen Ostern gefeiert. In Korinth haben manche gesagt, das kann nicht sein. Von den Toten auferstanden. Was soll diese Botschaft? Das kann nicht sein. Und Paulus hat ihnen geschrieben, hört einmal, ihr in Korinth. Jesus, er hat sich Petrus gezeigt. Und danach dem ganzen Kreis der 12. Die haben ihn gesehen nach der Kreuzigung als den Auferstandenen. Und natürlich kann man sagen, gut, der Petrus oder die 12, die waren ja in so einer Ausnahmesituation an Karfreitag und dann auch danach. So etwas kann man sich ja auch einbilden. Das kann man sich einreden. Aber Paulus schreibt weiter und hört einmal, später sahen ihn 500 Brüder auf einmal. Einige sind schon gestorben, aber viele leben noch. Paulus hat wahrscheinlich den ersten Korintherbrief so 50, 54 nach Christus geschrieben und einige von denen, die Jesus begegnet sind, die leben noch. Wenn ihr mir nicht glaubt, macht Paulus den Korinthern deutlich, dann fragt doch sie. Jesus lebt, er ist auferstanden. Er ist Gottes Sohn. Und dann sagt Paulus am Schluss und ganz zuletzt ist er mir erschienen, quasi als Missgeburt, als wie auch immer. Warum schreibt Paulus so etwas? Nun, er schreibt es, weil er Jesus und die Gemeinde Jesu zunächst einmal bekämpft hat. Er war zutiefst der Überzeugung, das, was die Christen erzählen, das ist eine Irrlehre. Das darf man nicht zulassen. Das stimmt nicht. Und dann will er die Gemeinde in Damaskus, er reist dorthin, um sie zu bekämpfen, und unterwegs, da hat er ein ganz besonderes Erlebnis. Und als er fragt, wer bist du, dann hört er diese Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das verändert das Leben des Apostel Paulus, der da natürlich noch keiner war, von Grund auf. Er will Jesus nicht mehr verfolgen, sondern ihm folgen, ihm nachfolgen. Und darum noch einmal die Frage an uns: Wer ist denn Jesus für uns? Welche Antwort würden wir auf diese Frage geben? Gottes Sohn? Oder doch eher vollkommen falsch, in die Irre führend? Oder ja, ein großer menschlicher Lehrer? Wer ist Jesus für uns? Ich fand hochinteressant, ich habe einmal in einem Buch gelesen von C.S. Lewis, viele kennen ihn ja als den Autoren der Narnia-Bücher, dieser Fantasy-Romane, die auch verfilmt wurden im Kino, großen Erfolg hatten. Er war Professor in Oxford an der Universität und er hat einmal geschrieben, ich will es jetzt in meinen Worten wiedergeben, also wenn jemand hinsteht und von sich behauptet, ich bin Gottes Sohn, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist es oder er ist verrückt. Entweder er ist Gottes Sohn oder er gleicht einem Menschen, der sagt, ich bin ein weiches Ei oder ich bin ein Huhn oder was auch immer. Und C.S. Lewis schreibt, aber lassen wir doch diesen Unsinn, davon zu reden, ja, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Wenn er nicht Gottes Sohn war, dann kann das nicht stimmen. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus wirklich? Nun, dass Jesus Gottes Sohn ist und diesen Anspruch zu Recht gestellt hat, das hängt überhaupt nicht von meiner oder eurer Antwort ab. Natürlich, wer die ganz unterschiedlichen Berichte der vier Evangelien im Neuen Testament liest, dem begegnet in Jesus eine Person, der kein Spinner war, der kein Blender war, der kein Scharlatan war, sondern eine Person, wo man merkt, Mensch, der hatte eine ganz tiefe Menschenfreundlichkeit, der hatte einen ganz großen Charakter, der ist den Menschen begegnet und sie haben sich sofort angenommen und geliebt gewusst. Er ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Aber wie auch immer, meine Antwort auf diese Frage, wer ist Jesus für mich, ändert nicht Jesus. Aber sie ändert mich. Die Antwort auf diese Frage verändert mich. Es ist schon viele, viele Jahre her, nicht ganz so lang wie meine Einsegnung, aber doch schon einige Jahre. Aber mir ist einfach kein besseres Beispiel eingefallen. Und ich möchte es euch gerne erzählen. Im Rahmen des Theologiestudiums in Reutlingen, da musste ich durfte ein sechswöchiges Sozialpraktikum absolvieren und ich habe das absolviert im Gefängnis in Bruchsal, Hochsicherheitsgefängnis von Baden-Württemberg. Und in diesem Gefängnis, da saßen wir auch jeden Sonntag wie heute beisammen und doch ganz anders, um Gottesdienst miteinander zu feiern. Eine ganz besondere Gemeinde, die sich da versammelt hatte. Also eine Lesung ist dort nie vorgekommen, nämlich Psalm 18, Vers 30, wo es heißt, mit Gott kann ich über Mauern springen. Also das kam dort nicht vor. Es war eine hochinteressante Erfahrung für mich und jeden Sonntag kamen auch von außerhalb eine Gruppe aus einer Kirchengemeinde. Und wie der Zufall so wollte, war es an einem Sonntag, da kam ein Chor aus einer schwäbischen Methodistengemeinde zu Besuch. Und ich saß so mitten unter den Gefangenen, mitten im Gottesdienstraum und habe den Gottesdienst mitverfolgt, habe allerdings wenig mitbekommen, denn mein Sitznachbar, der hat mich ständig mit ironischen Bemerkungen versorgt, die ich von der Kanzel so nicht weitergeben kann. Nach dem Gottesdienst, da gab es dann im Nebenraum die Möglichkeit der Begegnung mit den Chormitgliedern und die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen. Und es war sehr amüsant zu sehen oder zu erleben, wie die Sänger oder Sängerinnen auf mich zugekommen sind. Zurückhaltend, unsicher, mit einem ängstlichen Blick. Und der Blick sagte eigentlich immer das Gleiche. Und du, was hast du getan? In einem Gefängnis, wo ganz, ganz viele lebenslänglich haben, eine durchaus berechtigte Frage. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, nein, ich bin einer, in Anführungsstrichen, von euch, ich bin Methodist, ich mache hier ein Praktikum, studiere in Reutlingen, da war die Reaktion immer gleich. Freudige und fröhliche Überraschung und ein sehr entspanntes, interessiertes Gespräch. Plötzlich war ich in den Augen meines Gegenübers ein ganz anderer. Und die Art der Begegnung war eine ganz andere. Das Gespräch hatte sich verändert. Ich war der gleiche geblieben. Ich habe mich nicht geändert, aber die Sicht der anderen hat sich geändert. Und plötzlich war eine ganz andere Beziehung da. Und wenn ich das auf Jesus übertrage, was ihr mit ihm erlebt, das hängt ganz, ganz stark auch davon ab, wie ihr euch zu ihm stellt und ob ihr euch auf ihn einlasst. Petrus hat auf die Frage, und für wen haltet ihr mich, geantwortet: Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Antwort hat nicht Jesus verändert, sondern diese Antwort hat Petrus verändert. Sie hat sein Leben von Grund auf, von da an geprägt und wirklich verändert. Und das hat Petrus in Freud und Leid erfahren, auch im Versagen. Danach hat er Jesus verleugnet: Ich kenne diesen Mann nicht. Und danach hat er dann erlebt, wie Jesus auf ihn zukommt und sagt: Du, liebst du mich und vertraust du mir weiter? Ja, du weißt es. Und Jesus hat ihm vergeben, und das hat Petrus wirklich verändert und geprägt. Er hat Sinn und Halt erfahren. Eine ganz neue Ausrichtung. Und auch ihr vier und alle wir hier im Gottesdienst, wir sind eingeladen, uns auf diesen Jesus immer wieder einzulassen. Meiner Überzeugung nach auf Gott selbst, auf seinen Sohn. Wir sind eingeladen, uns auf ihn einzulassen, in der Bibel zu lesen, mit anderen über ihn in der Gemeinde zu diskutieren, im Gebet mit ihm im Gespräch zu sein, wie Klaus es erzählt hat in diesem Anspiel, und umzusetzen, was wir als seinen Willen erleben. Und wenn wir das tun, dann werden wir Schritt für Schritt erleben: Doch ja, Jesus ist da. Auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist der Lebendige, ich kann ihm vertrauen. Und was ich vorhin gesagt habe, Sünde ist das, was Leben beschädigt. In der Begegnung mit Jesus erleben wir Vergebung der Sünde, erleben wir Heil und Heilung Schritt für Schritt, auch in den Beziehungen. Jesus ermöglicht es uns, immer mehr so zu leben, wie er sich das vorstellt und wie es gut ist. Und Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Es lohnt sich, sich auf diesen Jesus einzulassen. Und damit bin ich am Schluss der Predigt. Ein letzter kurzer Gedanke: Als Petrus sagte, ja, du bist der Sohn Gottes, der versprochene Retter, da hat Jesus etwas zu ihm gesagt, was ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Er hat nämlich gesagt: Petrus, du kannst dich freuen, dass du das erkannt hast. Aber das hast du nicht aus dir selbst, das hat dir Gott geschenkt. Diese Erkenntnis hat dir Gott geschenkt. Und das ist unser Wunsch und unser Gebet für euch, dass Gott euch das schenkt, dass ihr ihn erkennt, dass ihr spürt und merkt, er liebt uns von ganzem Herzen, wir sind ihm wichtig und wertvoll und wir wollen mit ihm leben.